Thank you and
danke. Guten Morgen, alle. Ja, ich rede über die Kunst des Texts darzustellen und es geht insbesondere um Echtzeitrenderen. Und weil man es versucht, es ist anders, als wenn man es LaTeX machen will. Wenn man es Echtzeit machen will, wird das schwieriger. So, ja. Und ich musste einige Software ja ändern, um Echtzeit-Darstellungen von Text-Rendering zu machen. Und ja, dann stellte ich fest, dass Typografie etwas schwieriger ist, als einfach nur ja, Zeichen, Glyphen nebeneinander tun. Es gibt einen ganzen Haufen Regeln, die man machen muss, wie man Text vernünftig darstellen möchte. Und das ist wirklich schwierig, aber man kann es schaffen. Und wenn ihr die Regeln nicht kennt, ja, dann gibt es Schrott auf dem Bildschirm. Hier ist ein bisschen Beispiele. Das hier kommt von einem Blog, Nope, nicht Not Arabic. Also wenn man Arabisch lesen kann, kann man sehen, dass alles ist nicht Arabisch ist, weil die Glyphen einfach, die Zeichen einfach nicht so aussehen, wie sie sein sollten. Es ist einfach Müll für Leute, die Arabisch lesen können. In Videospielen tut man häufig irgendwelche Dinge auf so Schilder, die aussehen, als wenn sie Arabisch sein sollten, aber es sind nicht. Und auch, was man auch noch ist, noch machen kann, es geht auch um Unicode. Ich werde kurz gleich erzählen, was Unicode ist. Aber bevor man Unicode ist, da geht es um einen Zeichensatz. Und wenn man einen Text darstellt, muss man wissen, welcher Zeichensatz es ist. Wenn man das nicht macht, wenn man dann versucht, das zu, was zu dekodieren als ASCII, was wenn es in Wirklichkeit Chinesisch ist, dann hat man halt Müll auf dem Bildschirm. Und wenn man halt den ganzen Text hat und man kann, lesen kann und dass es nicht Unicode ist und dann kriegt man diese komischen Sachen. Man kann natürlich ein bisschen ja, Spaß damit haben. Ein anderes Ding ist, Kerning oder Unterschneidung. Das ist sehr wichtig. Ah ja, jetzt lachen einige Leute, ihr seht das Problem. Ja, Unterschneidung oder Kerning ist, wenn man zwei Buchstaben dicht beieinander haben, weil sie aus einem ästhetischen Gründen besser ist, wenn sie dicht beieinander sind. Man muss aufpassen, weil es in einigen Wörtern, wenn man schlechtes Kerning hat, das auch Keming genannt wird, dann kann man ein Wort anders sehen. Hier zum Beispiel, man sagt, wenn man Klick schreiben will, aber es sieht aus wie Dick, also Penis. Und wenn man dieses Klick auf der Webseite hast, da gibt es so Leute, die explizit einen Zwischenraum, also ein Leerzeichen zwischen das C und das L setzen, damit man das nicht passiert. Und andere, wie zum Beispiel Rockstar Game, die haben neben diesen die nicht haben und dann laufen halt das C und das L zusammen und man hat Dicklovers. Ja, wenn man also all diese Regeln nicht einhält, dann kriegt man diese Art von Ergebnissen und für manche Softwareingenieure sagen, okay, das ist doch okay, ich kann nicht doch lesen, wo ist das Problem? Und hier kann man sehen, hier gibt einen Haufen Probleme dabei. Also wenn man nach Typografie gibt, da gibt es viele Spezialbegriffe, ich erkläre sie nicht allen, weil es eine riesen Domäne ist, aber ein paar Dinge muss man berücksichtigen. Das erste ist, wie ist der Text encodiert? Wir haben jetzt seit mehr als 30 Jahren Unicode. Unicode war eine Art Revolution, weil es ist viele Dinge vereinfacht, weil man kann Text lesen und man muss sich nicht überlegen, welcher Zeichensatz ist. Früher musste man überlegen, ist es ASCII oder ISO-Latin 1 oder Chinesisch. Man hatte alle möglichen Zeichensätze mit. Unicode kann man jede Sprache auf dem Planeten encodieren. Man hat also verschiedene Arten, das zu machen. Man hat UTF 32, 16 oder 8. Und eine der schönen Sachen an Unicode, es ist kompatibel mit ASCII. Also wenn man einen Text in ASCII hat, kann man einfach als Unicode dekodieren und das funktioniert einfach. Das ist nett und vermeidet viele Probleme. Und hier, wenn man eine neue Glyphe, ein neues Zeichen, das zu dem Unicode-Standard hinzugefügt wird, dann kennt man das und dann kann man es dazu hinzufügen. Und jetzt haben wir mehr als 100.000 Charaktere, 150.000 Charaktere in über 170 Sprachen, die man damit schreiben kann. Und das mit einem einzigen Encoding. Und wenn man den Text eingelesen hat und man ihn dekodiert hat, dann muss man einen Zeichensatz, also einen Schriftschnitt auswählen. Ich gebe hier ein paar sehr, sehr berühmte und auch sehr alte Schriftschnitte dabei. Das ist oft natürlich für europäische Sprachen. Man kann natürlich alles damit darstellen, was diese Schrift benutzen. Und man kann für andere Sprachen für Dinge, die nicht in seinem, der eigenen Zeichensatz, also Schriftstück drin sind, muss man halt einen anderen dazu hit. Deshalb gibt es einen Versuch, einen Schriftstück zu haben, ein Typeface zu haben, das alles setzen kann. Das ist dieser Noto-Font. Das die Idee ist, ich kann alle Sprachen mit diesem einen Zeichensatz, mit einem Schriftstück setzen kann. Dieser heißt Noto für No Tofu, also kein Tofu. Tofu ist dieser weiße Kasten, der angezeigt wird, wenn ein Zeichen nicht vorhanden ist, dann kriegt man halt dieses seltsame Kästchen, das sagt, dieses Zeichen ist in diesem Zeichensatz nicht vorhanden. Und dann hat man grundlegende Typografie, das sind ein paar sehr einfache Regeln. Ich habe schon über Kerning, also Unterschneidung, geredet, das ist im Prinzip reine Ästhetik. Also zum Beispiel, wenn man A und V hat, wenn man das mal dann machen will, dann möchte man das V ein bisschen dichter an das A hinanrücken, weil es einfach netter aussieht. Also das in Sprachen, die mit die lateinische Schrift benutzen, passiert sowas häufig oder auch in vielen Sprachen, weil diese AV häufig ist. Dann gibt es auch Ligaturen, das ist auch andere rein ästhetisch. Wenn man halt zum Beispiel ein doppeltes F hat, dann gibt es ein spezielles Zeichen, dieses FF, diese FF-Ligatur, und wenn man immer ein FF oder ein FI und ein paar andere ist, dann wird immer dieses Bar durch dieses eine Zeichen ist. Und dann gibt es diakritische Zeichen, die sind nicht ästhetisch, sondern die haben tragen Bedeutung, und das ist in einigen Sprachen wirklich sehr in Zeichen. In manchen Sprachen ist es nicht so wichtig, aber in den meisten Sprachen ist es sehr wichtig. Und dann hast man Hinting, also wenn man eine sehr, sehr kleine Schrift hat, dann möchte man, dass das Zeichen in das Pixelraster des Bildschirms passt, und dafür braucht man diese Hinweise, dieses Hinting, damit Dinge ist. Und dann hat man ein paar andere Dinge wie die Überlängen, Unterlängen, die Basislinie und sowas. All das muss man, die X-Höhe, all das muss man berücksichtigen, wenn man Text da zeichnen soll. Und dann hat man den fortgeschrittenen Tag. Das eine ist Text-Shaping, also Textformung. Oben ist ein arabisches Beispiel. Man sieht in Schwarz, wenn man die man kein Text-Shaping, keine Textformung hat, und das sieht fürchterlich aus. Was man wirklich machen haben möchte, ist das, was man auf der rechten Seite hat. Dann gibt es auch alternative Stile, das ist auch im Zeichensatz encodiert, und das ist ein Unterschied, was man in der Encoding hat und was man anzeigen will, und das ist relativ komplex. Man kann natürlich auch Sprachen mischen, insbesondere welche, die von rechts nach links und welche, die von links nach rechts geschrieben wird. Da gibt es viele Regeln, die das ist. Und natürlich hat man andere Formen von komplexen Layout. Wenn man nicht nur auf Textlese ist, aber man kann zum Beispiel Chemie oder Mathematik setzen oder Musik setzen. Und wieder hat man andere Regeln, um das zu machen.
Okay, jetzt hat man seinen Text dekodiert, man hat seine Schriftart, was macht man denn jetzt damit? Also wenn man sich das Dateiformat der Schrift anschaut, dann gibt es ein paar Typen. PostScript wird nicht wirklich verwendet, und dann gibt es jetzt TrueType. Da wird jedes Zeichen mit einer Menge von grundlegenden Kurven beschrieben. Also was sind solche Kurven? Man kontrolliert den Winkel der Kurve und als Schriftdesigner beschreibt man jetzt sein Zeichen mit diesen vielen, vielen Kurven. Das ist eigentlich ein Albtraum für SoftwareentwicklerInnen. Diese Kurven haben nicht wirklich gute Eigenschaften. Also wenn man zum Beispiel den Abstand zu einer Kurve berechnen will, ist es nicht wirklich einfach. Besonders wenn es kubisch ist. Dieses Format, Zeichen zu kodieren, basiert auf Bézier-Kurven, also was ihr hier seht. Da hat man diese ganz vielen verschiedenen Kurven. Wenn man also ein Zeichen oder einen Text ändern will, dann muss man diese ganzen Kurven richtig anzeigen. Und innerhalb der Schrifttabelle hat man die verschiedenen Anweisungen für Kerning und Shaping und Zeichenersetzung und alles Mögliche. Das ist ein ziemlich kompliziertes Format. Also es gibt hauptsächlich zwei Bibliotheken, die es machen. Die eine ist FreeType. Das wird überall verwendet. Also wenn ihr auf euer Handy zum Beispiel schaut, dann findet ihr da wahrscheinlich irgendwo die FreeType-Lizenz drin im Betriebssystem. Dann gibt es noch Halfpass. Das ist die andere Bibliothek, die man braucht. Und die macht Shaping. Also wenn man zum Beispiel einen Text auf Arabisch hat, dann gibt es an, wie man den rendern soll. Und wenn wir jetzt die Pipeline anschauen, wie der Text angezeigt wird, sieht es so aus. Und eine Weile lang hatten wir, was ich die Latin-Abkürzung nenne. Also wenn wir Lateinschrift haben, dann kürzen wir es ab. Wir haben damals mit ASCII gearbeitet, aber das funktioniert jetzt nicht mit anderen Sprachen. Also man muss erst Itemization machen, also erkennen in dem Text, welcher Teil ist Englisch, welcher Teil ist Arabisch. Dann muss man abhängig von der Textrichtung die Zeichen umsortieren. Dann kommt Shaping, also die verschiedenen Zeichen zusammenzusetzen. Möglicherweise hat man noch, ich weiß nicht, Justification, wie man die Zeichen richtig zusammensetzt. Und dann kann man sie am Ende tatsächlich anzeigen auf dem Bildschirm. Das sind also sehr viele verschiedene Operationen. Und das muss man alles in Echtzeit machen. Das ist eines der Probleme. So, jetzt sind wir bereit dafür, ein Zeichen auf dem Bildschirm anzuzeigen. Wie machen wir das? Da haben sich Sachen geändert. Jetzt haben wir über GPUs, also Grafikkarten, und die sind sehr gut darin, Grafik zu verarbeiten. Und deswegen, schon seit den späten 90ern, gibt es die Idee, okay, ich zeichne mein Zeichen in eine Textur, schicke das an die GPU und zeige es dann auf dem Bildschirm. Also ich muss mein Zeichen erst rasterisieren und dann kann ich es verwenden, um es anzuzeigen. Wenn man das jetzt aber rasterisiert, dann hat man verschiedene Entwicklungsentscheidungen. Also man hat eine kontinuierliche Kurve, die das Zeichen beschreibt, aber man muss es in einem Pixelgitter zeichnen. Und wenn die Auflösung, also DPI, nicht zu hoch ist, dann muss man Anti-Aliasing auf dem Bildschirm noch machen, nur damit es etwas besser aussieht. Hier sind ein paar Beispiele, wie die Rasterisierung aussehen kann. Also abhängig von eurem Betriebssystem auf Windows oder Apple könnt ihr erkennen, wie Anti-Aliasing da funktioniert. Also man kann das wirklich dem System ansehen. Und da ist viel Forschung reingesteckt worden und verschiedene Wege, das zu machen. Also die Vorstellung ist, man kann entweder die Form der Schrift respektieren oder man kann das an das Pixelgitter anpassen. Und da hat man diese Entscheidung. Dann kann man noch viele verschiedene Sachen anpassen, also zum Beispiel Gamma-Anpassung, also die Anpassung für die menschliche Wahrnehmung von Helligkeit. Da kann man mit der Verteilung arbeiten. Also wenn man weißen Text auf schwarz hat, kann man den anders rendern als schwarz auf weiß. Man kann das Hinting erzwingen, also Da geht es darum, das Zeichen auf das Pixelgitter passend zu machen. Und ihr könnt hier den Unterschied sehen, wenn wir eine lange Linie haben. Das obere ist glattes Hinting und das untere, da springt die Länge des Textes hin und her, einfach weil es zum Pixelgitter passen will. Und basierend auf dieser einfachen Idee von Texture Mapping, das ist für die GPU richtig gut, weil ich dann nur zwei Dreiecke pro Zeichen zeichnen muss und das kann ich dann skalieren, ich kann das samplen, ich kann das rotieren und dann können sehr viele Zeichen in eine Textur reinpassen. Also hier ist ein Beispiel, wie viele verschiedene Zeichen man in eine einzelne Textur packen kann. Aber das kann man zum Beispiel in einem Videospiel verwenden oder selbst im Browser. Die Qualität davon ist, sagen wir mal, okay. Wenn ihr den Text jetzt sehr groß auflädt, dann seht ihr sehr viele Artefakte. Aber für Spiele geht es vielleicht noch. Vielleicht nicht so sehr für, wenn ihr Dokumente rendern wollt auf dem Bildschirm, dann ist es vielleicht nicht so gut, diese Technik zu verwenden. Und eine Art, das Rendering trotzdem zu verbessern, ist vertikales Hinting zu erfordern. Also hier links, okay, ihr könnt meinen Cursor nicht sehen. So, links haben wir gar kein Hinting. Da habt ihr die Form, eine einfache Kurve und dahinter habt ihr die Pixel, die an oder aus sind, davon abhängig, ob sie innerhalb oder außerhalb der Kurve sind und auf der Kurve macht ihr dann Anti-Aliasing. Native Hinting, da hat der Designer der Schriftart für diese bestimmte Größe gesagt, okay, ihr müsst die Kurven anpassen, damit sie ins Gitter passen. Das sieht ein bisschen besser aus, aber es gibt auch automatisches Hinting, also man versucht das automatisch zu berechnen. Das ist nicht ganz so gut wie natives Hinting. Und dann gibt es vertikales Hinting, also man erzwingt es nur in der vertikalen Richtung und lässt es auf der horizontalen Richtung frei. Und wenn man das macht, dann kann man sehr präzises Rendering haben, weil man die Zeichen auf ein Zehntel eines Pixels positionieren kann. Also es muss nicht genau auf einem Pixel liegen, man kann es überall hinlegen. Und das geht natürlich auch heute da, aber genau, also so kriegt man schon eine relativ gute Qualität. Und dann haben wir noch ein Problem, das heißt der Zoo der Subpixel. Da gibt es diese nette Seite, die euch alle verschiedenen Displays anzeigt, also je nachdem, ob ihr einen Computer oder ein Handy oder ein komisches Display habt, sehen so eure Pixel wirklich aus. Also Anti-Aliasing, meistens verwenden wir einen LCD-Bildschirm, das ist das zweite, und da nutzt man aus, dass ein Pixel wirklich aus blauen, grünen und roten Bestandteilen besteht. Und wenn man die Reihenfolge ändert, dann muss man das Anti-Aliasing anpassen. Und wenn ihr diese ganzen komischen Bildschirme habt, dann ist es ein ganz anderes Problem. Ich kenne keine Forschung für andere Arten von Bildschirmen, aber ihr müsst euer Anti-Aliasing anpassen an die menschliche Wahrnehmung. Wenn ihr sehr hohe Auflösung habt in DPI, dann ist es in Ordnung, dann braucht ihr es vielleicht nicht so sehr, Anti-Aliasing.
The second techniques to render things.
Eine andere Technik, das Ganze zu rendern, ist das Verwenden von Side Distance Fields. Sieht tatsächlich recht gut aus. An der Stelle macht man keine Rasterisierung mit Hilfe der Textur, sondern man berechnet die Distanz zu der tatsächlichen Form. Zum Beispiel hier haben wir ein R. Und an der Stelle berechnet man für alle Pixel außerhalb des Rs die Distanz zu dem tatsächlichen Glyphen und dann innerhalb hat man eine negative Distanz. Und mit Hilfe dieser Informationen kann man dann innerhalb der GPU entscheiden, ob ein Pixel innerhalb oder außerhalb des Glyphen ist. Und wenn es auf der auf der Grenze ist, dann kann man an der Stelle dann Anti-Aliasing anwenden. Und man kann das auch nutzen, um die Formen zu vergrößern oder Blurring anzuwenden und so weiter.
This is one example when you have the alpha blended, you use just the.
Das hier ist ein Beispiel, wenn man zum Beispiel Alpha-Blending direkt verwendet und man verwendet die Textur direkt, dann gibt es einige Artefakte. Und auf der rechten Seite gibt es dieselbe Textur, aber es ist nicht das Zeichen selbst, sondern es ist das Sign Distance Field, das in der Textur hinterlegt ist. Und dadurch kann dort der Glyph ordentlich gerendert werden. Chomsky hat diese Technik verbessert mit mehreren Kanälen, denn man kann mehr Informationen in den mehreren Kanälen encodieren und das nennt sich Multiple Channel SDF und dabei hat man eine deutlich höhere Präzision. Hier sieht man diesen Unterschied. Man hat hier das Multichannel auf der linken Seite und
single channel, same size, and when you render with SDF, the quality is not so good. So MSDF is a quite a nice improvement, and it's fast to compute. And
this is one example. Und hier ja, dieses Sign Distance Fields sind sehr einfach zu berechnen, und das ist hier ein gutes entscheidendes Beispiel in einem Spiel. Da hat man die entsprechend vorgerenderte Texturen. Anderes, wenn man das machen will, ich habe vorhin über Bézier-Kurven geredet, und Bézier-Kurven sind relativ schwierig zu rendern, weil sie keine besonders netten Eigenschaften haben, aber was man machen kann, man kann sie durch Bogensegmente ersetzen, also durch Kreisabschnitte. Und wenn man das gemacht ist, dann kann man die Abstand zu einem Kreis sehr einfach berechnen. Das ist sehr viel einfacher als bei der Bézier-Kurve. Also das Problem ist, wenn man nicht halt eine Menge von Bézier-Kurven hat, wie kann man sie am besten in eine Menge von Bogensegmenten, also Kreissegmenten zerlegen kann. Und wenn man das machen kann, das ist ja, was wir hier gemacht haben, mit den Glyphen, und wenn man das gemacht hat, dann kann man alles in ein SDF, also ein Abstandsfeld, darstellen. Und hier kann man gucken, was in dem Shader auf der GPU gerendert wird. Da hat man dann extra Informationen, wie man es machen kann. Das funktioniert sehr gut, aber das Problem ist, man muss halt diese Annäherung durch Kreissegmente berechnen. Die dritte Technik, die heutzutage die am meisten benutzt ist, weil halt GPUs heutzutage einfach sehr leistungsfähig sind, und das ist, wir nehmen einfach sogenannte Compute Shaders oder Berechnungsshader. Vorher konnte man halt ein paar Grafikberechnungen mit der GPU machen. Jetzt haben wir aber eine komplette Pipeline, in der wir alle möglichen Dinge berechnen können. Und wir pre-rendern nichts mehr, sondern wir schicken einfach Informationen zu der GPU und sie wird selbst das berechnen, was sie braucht. Und der wichtiger Algorithmus ist der von Loop und Blin. Das ist, wie rendert man am einfachsten einfache Kurven unabhängig von der Auflösung rendern kann. Und hier, wenn man zum Beispiel einen Buchstaben E hat, für das Innere des Glyphes ist einfach nur ein Haufen von Dreiecken. Und ja, für die Grenze haben sie diesen speziellen Shader hinzugefügt. Das war damals patentiert, heute ist das Patent ausgelaufen. Und hier kann man sehen, was man da machen kann. Das war eine Art Revolution, weil das einfach sehr schnell war, weil das Shader einfach diese Sache sehr schnell berechnen kann. Man hat einfach nur eine Menge von Dreiecken und einen paar Kurven, und das kann man relativ einfach berechnen. Leute haben diese Technik weiter verbessert, also auch eine Vorbereitung, also Vorberechnungen gemacht, Preprocessing, und man kann dann einfach beliebige Zeichen mit berechnen. Das hier ist ein Beispiel, was tatsächlich in dem Shader passiert. Und die Bibliothek, die das benutzen, das sind hauptsächlich zwei. Eine ist die Circ Library, Slug Library und die kodiert alle Glyphen, alle Zeichen mit einem speziellen Format, das dann einfach an die GPU geschickt wird und dann können die alle in Echtzeit ohne Probleme berechnet werden. Das hängt natürlich von der Komplexität des Zeichensatzes auf. Also wenn man einen sehr in den Wildwood der Zeichensatz ganz unten, da gibt es viele, viele Ornamente und Details, es braucht viele, viele Dings, das dauert länger. Das war bei den anderen Techniken nicht so, weil da hat man halt die Informationen vorberechnet und dann braucht es alles gleich so. Aber das ist jetzt hier nicht so. Die andere Bibliothek ist Pathfinder. Das ist in Rust geschrieben, das ist anders als die andere. Eine Open Source Library. Und das ist ja gleiche Art von Technik, die gleiche Idee. Also ich schicke all die Informationen zu der GPU und die GPU kann dann alle Berechnungen selbst machen. Man muss natürlich die Shaping und solche Sachen also berücksichtigen, aber das benutzt man zum Beispiel im Browser, wenn man eine schnelle Text-Engine braucht, um den Text darzustellen, dann benutzt man das. Damit kommen wir zu den Ergebnissen. Ist es jetzt, es gibt viele Techniken, die es gibt und die, welche man wählt, hängt davon ab, was man machen will. Wenn man ein Spiel macht, dann ist es okay, den Text als einen Font oder als ein SDF zu haben, das ist okay. Und wenn man Dokument online darstellen will, mit viel Typografie und Mathematik und all sowas, dann möchte man eine sehr detailliertes Rendering haben. Pathfinder und Slug Library und MSDF sind die wichtigsten immer noch. Also MSDF ist dieses Multiple General Signed Distance Field, ist sehr einfach zu implementieren. Da gibt es eine Open Source Library, die da man berechnet die Entfernung von dem Zeichen, wird von der Bibliothek bereitgestellt und dann hat man nur einen Shader und projekt das Gerät. Für die anderen beiden, für Pathfinder und Slug, ist es ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter. Man hat einen ganzen Haufen Dinge, die man berücksichtigen muss. Sogar mit Bezier-Kurven gibt es einige Randfälle und spezielle Schwarzfälle, die man berücksichtigen wird. Hinting wird immer noch benutzt. Es gibt immer noch einen ganzen Haufen Bildschirme mit nicht so hoher Auflösung und da möchte man halt in der Lage sein, daran zu adaptieren und da ein bessere Rendering zu haben. Und auch Anti-Aliasing wird auch immer noch gebraucht, solange wir keinen Bildschirm mehr mit einer DPI von über 600 also haben. Und ja, Text-Shaping ist schwierig zu sagen, wenn man das wirklich haben will, wenn man alle Sprachen rendern will, dann braucht man diese Half-Bus-Library, die all diese anderen Sprachen haben und da gibt es viele Dinge. Und jetzt hängt natürlich ab, wo man auf dem Planeten ist, da muss man über die Softwarepatente, die da drin sind, wie das Text-Shaping berücksichtigen oder nicht, je nachdem, wo man ist. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ein Ding, was ich nicht drüber gesprochen habe, ist, welche Fonts sind denn gut benutzbar, weil morgen gibt es darüber einen Talk von Bern, das ist Variable Fonts. Variable Fonts sind einfach ein Albtraum, statt dass man ein muss man jede Glyphs haben, muss man das haben, da muss man jedes Zeichen, da muss man alles immer neu berechnen, wenn man bei einem Variablen Font Dinge ist, macht, ja, aber danke.
Thank you so much for this really wonderful deep dive.
Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Deep Dive ins Text Rendering. Ich habe nicht erwartet, dass ich so viel lerne, wie es jetzt der Fall war. Wir haben Zeit für Fragen. Ihr könnt die Mikrofone sehen. Also wenn ihr eine Frage habt, dann lauft bitte dahin und wir rufen euch dann auf. Haben wir denn schon Fragen vom Signal Engel? Ja, Signal Engel. Das Internet möchte wissen, wie kompliziert ist Rendering im Vergleich zum Shaping? Also ist Rendering das Bottleneck? beim Textrendern?
Good question.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Rendering ist sehr, sehr schnell, vor allem, weil GPUs auch immer mehr können. Vor allem das Shaping braucht sehr viel Zeit. Aber wenn man den Text nicht zu sehr verändert, dann macht man das auch nur einmal und kann das dann wiederverwenden, wenn man zoomt oder die Größe verändert. Wenn man jetzt in einem Word-Processor ist und dort irgendwas tippt, dann muss man das Shaping natürlich immer wieder neu berechnen.
Rendering ist
das Rendering selbst ist natürlich sehr, sehr schnell heutzutage, weil eben GPUs heutzutage sehr, sehr schnell sind. Aber das müsste ich nochmal genauer nachgucken.
Mic number two, please.
Danke. Mikrofon 2, bitte. Wie spezifisch für Schriftarten ist Text Shaping? Kann ich dieses Side Distance 4 zum Beispiel verwenden? Wie spezifisch für verschiedene Schriftarten ist Text Shaping? Also, man kann das Shaping vorher machen.
Shaping hat was mit der Sprache zu tun. Das heißt zum Beispiel für Arabisch, wenn man den Text dekodiert, dann hat man die ganzen Glyphen. Wenn man FreeType verwendet, dann liest man einfach nur die Glyphen. Und dann muss man das Shaping aufrufen. Okay, wir haben dieses Zeichen, wir haben dieses Zeichen, diesen nebeneinander, und dann muss man das durch diesen Glyphen ersetzen. Und dann haben wir dieses Zeichen, oh, okay, dann muss man das alles irgendwie zusammen schreiben, und das ist zum Beispiel der Fall für Arabisch, aber auch für Hindi und Sanskrit, und jede Sprache hat eventuell andere Regeln dafür, und dann muss natürlich auch die Schriftart selber das unterstützen und diese Glyphen beinhalten. Zum Beispiel in der lateinischen Schriftart, zum Beispiel im Französisch, gibt es FF, das ist dann eine Ligatur, und das kann man an der Stelle ersetzen mit diesem Glyphen für das doppelte F. Aber wenn die Schriftart das nicht hat, dann hat man entweder ein Fallback und man verwendet einfach das FF direkt.
Thank you.
Ja.
Mic 1.
Mikrofon 1. Ja, ich wollte fragen, für Hinting in den ganzen Beispielen sah es danach aus, als hätte sich geändert, wie der Umriss des Zeichens ist. Es sieht aber oft auch so aus, als ob das Zeichen die Form leicht ändert, also gestaucht wird oder so. Passiert das auch?
Ja, also wenn man die Glyphen rendert, zum Beispiel mit einem Distance Field oder mit der CPU, dann kann man zum Beispiel, wenn man die Outline vom Glyphen ändern möchte, kann man das im Shader machen. Wenn man zum Beispiel kursiv haben möchte, dann kann man dort mit dem Shaping, mit der Form des Glyphen spielen, und man kann das Ganze auch blurren, oder wenn man einen Schatten dahinter haben möchte oder so, kann man das Ganze berechnen und dann das tatsächliche Zeichen darüber packen. Wenn man Dinge im Shader macht mit SDF-Rendering zum Beispiel, dann kann man dann mit der Form sehr viel spielen. Wenn man aber zum Beispiel ein A in ein B umwandeln möchte, dann muss man natürlich mehr machen, und dann ist es anders. Morgen sieht man zum Beispiel mit den Variable-Width-Fonts für normale Schriftarten gibt es verschiedene Schriftarten für verschiedene Schriftdicken, also dick, dünn oder normal. Und mit Variable Width Fonts kann man an der Stelle dann tatsächlich das Ganze einstellen.
Maybe let's go for the question at mic 2.
Okay, die Frage Mikrofon 2, bitte.
I was mostly wondering about those three kinds.
Wollte nachfragen über diese drei Arten von Textrendering-Innovationen, die du vorgestellt hast.
In your rendering pipeline,
wenn man Durchsichtigkeit hat in seiner Rendering-Pipeline, welche Technik davon passt besser?
Für Durchsichtigkeit, wenn man Texturen und Sign Distance Field verwendet, dann funktioniert das eigentlich recht gut, weil es am Ende in der GPU sowieso passiert und dann hat man dort Alpha Composition und das sollte dann normal funktionieren. Wenn man das auf der CPU macht, sollte es eigentlich auch funktionieren, da man keine Selbstüberschneidungen hat innerhalb der Glyphen und dann sollte es eigentlich auch funktionieren. Es ist schwierig, wenn man Anti-Aliasing hat mit Durchsichtigkeit, die nicht komplett durchsichtig oder undurchsichtig ist, dann kann es manchmal ein bisschen schwierig werden. Aber normalerweise sollte es eigentlich okay funktionieren mit Durchsichtigkeit.
Let's head over to mic number 3.
Okay, Mikrofon 3, bitte.
I was curious.
Hallo.
If you have, like, experiences or opinions.
Hast du Meinungen oder Erfahrungen mit Cursor-Positionen, wenn man auch Ligaturen hat?
Like when editing.
Also, wenn man Text bearbeitet.
No, sorry. Experiences with?
Well, you have, like, ligatures?
Also, man hat eine Ligatur. Wie findet man da drin die Cursor-Position, wenn man jetzt durch den Text wandert? Weil zwei Zeichen, wo ich dazwischen reingehen möchte, sind aber eigentlich nur ein Glyph.
Gute Frage.
So, wenn du es nicht antworten kannst, ist es in Ordnung.
Ich habe Ligaturen implementiert und das habe ich, glaube ich, nur den Glyphen ersetzt. Zum Beispiel für das doppelte F gibt es Informationen vorher für dieses bestimmte Glyphen und damit sollte es eigentlich funktionieren. Aber ich habe nicht weiter nachgeschaut, wenn man zum Beispiel, wie sich Kerning verhält im Kontext mit Ligaturen in meinem Rendering. Ich bin mir sicher, dass Halfpass das am Ende richtig macht. Aber
ja, also ich habe mit Halfpass gearbeitet, aber es ist schwierig. Oh, danke.
Hi.
Mikrofon 4. Ich wollte fragen, also es ist, man kann berechnen Hindernisse. Kennst du Dateiformate, die das direkt speichern, um es nicht berechnen zu müssen? Also, selbst wenn diese Org-Sockles größer sind, ist es vielleicht trotzdem sinnvoll in einem Dateiformat?
Ich kenne derzeitig kein Format, aber es gibt andere Software, die mit geometrischen Formen arbeitet. Und vielleicht gibt es dort ein Format dafür. Aber ich weiß nicht, ob man das an der Stelle machen möchte. Aber ich kenne kein Format dafür. Aber ja, man könnte einen Font-File nehmen und dort einfach alles vorbereiten.
Kann man das alles im Voraus machen?
Ja, also hier wurde es alles direkt gemacht und nicht vorbereitet. Und sobald man die Annäherung hat, dann funktioniert das. Aber wenn man die ganze Schriftart vorbereiten muss, dann passt das.
Also man könnte es zum Beispiel zur Compile-Zeit machen und das dann in das Spiel rein machen.
Man kann es auch für SDF nutzen, man kann das einfach alles vorbereiten und vorberechnen und einfach speichern. Und dasselbe kann man auch mit den